Deutschlandfunk Kultur heute.
Cannes, le plus beau festival du monde.
Cannes sei das schönste Festival der Welt, sagte die französische Schauspielerin Catherine Deneuve gestern Abend im Rahmen der Abschlussgala in Cannes. Und wenn schon keine französische Produktion mit einer Auszeichnung bedacht wurde, musste die französische Filmszene sich eben selbst loben. Einstimmig hatte sich die internationale Jury unter ihrem Präsidenten, dem mexikanischen Regisseur Alejandro González Iñárritu, für die Goldene Palme entschieden. Und damit beginnt diese Sendung. Mascha Drost ist am Mikrofon. Herzlich willkommen.
With an unanimous decision by the jury and the Palme d'Or goes to Parasite of Bong Joon-ho.
Der Regisseur Bong Joon-ho ist Gewinner der Goldenen Palme. Zum ersten Mal geht die Auszeichnung nach Südkorea für den Film Parasite. Heute aus Cannes zurückgekehrt ist Maria Elmenreich. Ja, ohne rote Augen, was ich beachtlich finde, nach 21 Filmen in fast 2 Wochen. Wir haben ja über den Film Parasite schon gesprochen am Freitag. Und da haben Sie ihn als eine bitterböse Gesellschaftssatire bezeichnet. Was ist daran so bitter?
Na, das Bittere, das wird so tröpfchenweise erst reingegeben in diesen Film. Das schleicht sich so allmählich ein. Das fängt erstmal ganz harmlos an mit einer 4-köpfigen Familie mit 2 erwachsenen Kindern. Die wohnen in einer Kellerwohnung und die halten sich eigentlich mehr schlecht als recht über Wasser. Aber das klingt zwar ganz traurig, aber man ist doch guter Dinge. Und dann setzt eine große Glückssträhne ein. Also erstmal von Bitterkeit gar keine Spur. Denn der Sohn, der heuert bei einer neureichen Familie als Nachhilfelehrer an. Und er merkt bald, dass diese Familie zwar materiell keine Sorgen hat, aber denen mangelt es gehörig an gesundem Menschenverstand und an Herzenswärme. Und es gelingt ihm peu à peu, seine Familienmitglieder auch in den Dienst dieser Familie zu stellen. Und die zecken sich, um dieses Wort Parasite, Parasit mal aufzugreifen, die zecken sich mehr und mehr in das Leben ihrer Arbeitgeber hinein. Sie wollen teilhaben an den Privilegien dieser neureichen Familie. Und sie sind, das merken sie nach einer Zeit, sie sind nicht die Einzigen, die ihr Stück vom Kuchen der Reichen haben wollen. Denn da der Platz für die Nahrung für die Parasiten ist begrenzt und es kommt zu einem erbitterten Konkurrenzkampf. Somit wird aus der anfänglichen Komödie nach so einer Art Screwball-Comedy am Anfang eine Satire, am Ende sogar ein brutaler Horrorfilm mit ganz unerwarteten Wendungen.
Der Regisseur ist ja kein Unbekannter in Cannes. Vor 2 Jahren war er schon im Wettbewerb vertreten. Ja.
Ja, das war mit
Okja. Wie hat er sich vorgestellt?
Ja, das war vor 2 Jahren mit Okja. Das war auf den ersten Blick ein Familienfilm. In dem wurde aber auch ganz harsche Gesellschaftskritik geäußert, nämlich die Kritik an der Gier großer Konzerne, die die Möglichkeiten der Genmanipulation maximal ausreizen. Das war eine Netflix-Produktion, die damals große Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat, weil es eben eine Produktion von Netflix war. Cannes hatte sich da 2017 ja mal den Streaming-Diensten geöffnet im Wettbewerb. Danach hat man wieder den echten Altär gebracht, einen Kinostart verlangt. Also Netflix ist vorerst wieder raus aus dem Spiel. Auch schon in Okja und jetzt wieder in Parasite, da zeigt sich Bong Joon-ho als Meister der Mischung und Verknüpfung von Formen und Filmsprachen. Auch Parasite hat Tempo und Witz, später dann eben Zynismus oder Bitterkeit. Und der erinnert in seiner Überzeichnung fast schon an einen Comic. Bong Joon-ho hat es selbst auf den Punkt gebracht, sein Film sei eine Komödie ohne Clown und eine Tragödie ohne Bösewicht. Ohne Bösewichte. Das stimmt, denn er erzählt eine Geschichte und darin hält er uns eigentlich einen Spiegel vor, dass wir in gesellschaftlichen Systemen auch leben, in denen die Ressourcen ungerecht verteilt sind und dass nicht unbedingt die am Anfang der Nahrungskette stehen, die clever und zugewandt sind und dass, wenn es am Ende dann um die sprichwörtliche Wurst geht, alle mittelrecht sind. Ja, also das ist ein Film, der ohne allzu deutlich sichtbaren moralischen Zeigefinger auskommt und ich finde, das ist eine gute Entscheidung. Parasite war auch schon sowas wie ein Favorit, also die Kritiker hatten sich schon alle für diesen Film ausgesprochen.
Für ihn also die Goldene Palme. Es gibt ja noch andere Preise, die vergeben wurden. Was halten Sie von diesen anderen Juryentscheidungen?
Ich bin im Großen und Ganzen mit der Jury d'accord. Die Jury konnte ja aus dem Vollen schöpfen. Das war ein wirklich guter Jahrgang mit sehr unterschiedlichen Filmen und Bildsprachen, die auch so wie bei Bong Joon-ho sehr gekonnt miteinander verknüpft wurden. Das hat auch der Jurypräsident Iñárritu den Filmemacherinnen und Filmemachern bestätigt.
Many of them attempting and mixing genres, but all of them speaking loudly about what's going on in the world.
Ja, alle Wettbewerbsteilnehmer hätten mit großer Ernsthaftigkeit thematisiert, was uns auf dieser Welt derzeit umtreibt. Und einige würden die Zuschauer in ihren Filmen mitnehmen an unerwartete Orte, sagte Iñárritu gestern Abend in Cannes. Und solch einen Ort hat auch Mati Diop gewählt für ihren Film, für den sie den Grand Prix bekommen hat. Das ist so etwas wie die Silbermedaille des Festivals von Cannes. Und sie war übrigens die erste Frau mit afrikanischen Wurzeln im Wettbewerb von Cannes. Sie hatte mit Atlantique auch noch einen Debütfilm vorgelegt, also nochmal eine ganz große Leistung, dann auch gleich die Silbermedaille mit nach Hause zu nehmen. Und sie lässt ihren Film in Dakar spielen, in der senegalesischen Hauptstadt. Und da richtet sie den Blick auf diejenigen, die zurückbleiben, wenn sich junge Männer auf den Weg nach Europa machen, wenn sie flüchten. Und Diop bleibt eben bei den Daheimgebliebenen und gibt denen Stimmen und Gesichter. Das eingebettet in eine, ja, in eine auch mit Übernatürlichkeit spielende Geschichte. Das verdient ja wirklich die Aufmerksamkeit von Jury und auch vom großen Kinopublikum. Zustimmung gab es auch von meiner Seite, für die Ehrung einer überragenden Schauspielleistung, nämlich Antonio Banderas als alternder Regisseur in dem Film Leid und Herrlichkeit von Regisseur Pedro Almodóvar. Ich glaube, es gab wirklich viele, die beeindruckt waren und auch fast ein bisschen überrascht von dieser zartfühlenden und eher ja, fragenden als auftrumpfenden Schauspielleistung von Banderas. Also das war so eine Art Ritterschlag für ihn. Und auch für sowas, das fand ich ganz interessant gestern Abend, auch für solche Imagekorrekturen ist ein Festival wie Cannes vielleicht ganz gut. Also es gibt durchaus noch Neues und Überraschendes bei so einem Festival zu entdecken.
Und es war ein guter Jahrgang, ja, nein.
Ja.
Und damit ist das Kapitel Cannes für dieses Jahr beendet. Maya Elmreich, vielen Dank. Ein Hort der schönen Ineffizienz soll sie bleiben, die Berliner Volksbühne, wenn es nach dem isländischen Regisseur Thorleif Hoar Örn Arnarson geht. Gerade wurde er zum Hausregisseur und Interimsleiter der Volksbühne berufen, einer unter mehreren anderen. Arnarson, den man ja als einen der neuen Stars in der deutschsprachigen Theaterszene bezeichnen kann. Seine Inszenierungen beschäftigen sich mit den großen, mit den letzten Dingen, der Schöpfung und ihrem Ende, der Mythologie, Leben und Sterben. Am Schauspiel Dortmund ist gestern ein besonderes Beispiel seiner Arbeit herausgekommen. Im Irrgarten des Wissens heißt es. 5,5 Stunden lang ist die Produktion und die Zuschauer dürfen durch das ganze Theater wandern und sich in einer Vielzahl von Geschichten verlieren. Dorothea Markus war da.
Es dröhnt. Die Nebelmaschinen zischen, Hörner tuten. Minutenlang ist die Bühne im Schauspiel Dortmund in archaisches Theaterdampfen eingehüllt. Langsam kommen auf der Drehbühne Gestalten angefahren. Erst eine, dann zwei, dann viel mehr. In weißen Kleidchen, einheitlich mit kahlem Kopf. Sie tanzen mit ausgestreckten Armen um eine Orgel, die langsam von der Decke schwebt. Eine Götzenanbetung. Der Beginn des über 5-stündigen Abends ist eine Art mythische Installation über die Erschaffung der Welt. Über lange Zeit zieht sie sich hin und wird dabei immer wieder albern gebrochen. Etwa indem ein Gartenzwerg auf der Drehbühne mitfährt. Oder indem eine Art schwarzgefederter Oberguru mit großer Macho-Geste die Orgel spielt. Regisseur Arnarson lässt sich hier selber spielen. Der große Künstler als autoritärer Gott der Behauptung. Theater im gewohnten Sinne ist das nicht. Eher eine provokante Aufforderung zur Meditation, die später von Schauspielerin Friederike Tiefenbacher theoretisch grundiert wird.
Was ist das Nichts? Nichts ist nichts. Es ist einfach nichts. Weil wir verrückt sind, erforschen wir die Stille nicht. Wir sind verrückt. Hört ihr das?
Die Stille dürfen die Zuschauer dann sogar mitperformen, indem sie die John Cage-Performance 4:33 mit aufführen. Das heißt 4 Minuten und 33 Sekunden betreut und bewusst schweigen. Es macht tatsächlich einen Unterschied. Und so will sich der Irrgarten des Wissens in Dortmund als Totaltheater und Selbsterfahrungstrip zugleich. Es ist ein Abend über die letzten Dinge, über Leben und Sterben, über Vergänglichkeit und über die Menschheit. Und da diese aus menschlichen Individuen besteht, lösen sich immer häufiger einzelne Schauspieler aus der Masse und haben ihren Auftritt.
Mein Name ist Kevin Wilke, ich bin 26 Jahre alt und ich bin Schauspieler und bin Teil dieser Inszenierung. Meine Eltern haben sich nach der Wende kennengelernt. Mein Vater kommt aus dem damaligen Westen, meine Mutter aus dem damaligen Osten.
Willkürlich wird Banales und Ergreifendes gemischt. Künstlerbiografien, die der Schauspieler, die ihrer Großeltern. Sie sind geprägt von Flucht, von Verfolgung, von Glück, Tragik und Alltäglichem.
Als ich Lili kennenlernte, 19.
Der Dortmunder Sprechchor erinnert an sein verstorbenes Mitglied Lilly, die Schauspielerin Berenice Brause an den deportierten Dortmunder jüdischen Arzt Rolf Bischofswerder oder an den vom NSU ermordeten Mehmet Kubaschek. Dann wieder wird Großtheater markiert. In einer Badewanne mit Theaterblut übergossen begegnen sich Merle Wasmuth und Uwe Schmieder als Adam und Eva und über Feminismus streitendes Ehepaar. Pathos kippt in Slapstick, Erhabenes in Banales. In der Pause erheben sich die Zuschauer dann endlich und können durch das Theater wandern. Man sieht gestapelte Amazon-Kartons, Audio- und Videoinstallationen. In einer Ecke kann man meditativ Linsen und Reis sortieren. Der Bühnenbildner Daniel Angermeier hat in Großformaten seine sterbende Mutter fotografiert und ihr Totenbett aufgestellt. In Büchern kann man Texte von der Bühne nachlesen, etwa jenen großen von Borges über die Bibliothek von Babel. Wenig später spricht ihn der Schauspieler Christian Freund von der Bühne.
Als verkündet wurde, dass die Bibliothek alle Bücher umfasse, war der erste Eindruck ein überwältigendes Glücksgefühl. Alle Menschen wussten sich Herren über einen unversehrten und geheimen Schatz. Es gab kein persönliches, kein Weltproblem, dessen beredte Lösung nicht existierte.
Und als unendliche Bibliothek definiert sich auch dieser Abend, was ihn am Ende dann aber auch beliebig macht. Welche Stimme schafft es aus der Masse heraus? Letztlich gehen alle Stimmen unter. Symbolisch stumm steht stundenlang ein trauriger Clown am Bühnenrand und will etwas sagen, wird aber nie gehört. Und so sind die 5,5 Stunden des neuen Regiestars Tolleifur Örn Arnason ein Potpourri der großen Gesten und Bilder, willkürlich aus dem großen Weltenwust herausgegriffen. Manchmal wirkt das wie Kunst, manchmal aber auch wie eine banale Behauptung.
Der Irrgarten des Wissens von Tolleifur Örn Arnason am Schauspiel Dortmund. Dorothea Markus hat zum Glück wieder herausgefunden. Sie stehen zwischen Ulm und Friedrichshafen, Isny und Oggelshausen, an 40 Orten zwischen Donau und Bodensee. Die Stahlskulpturen von Robert Schad. Es ist das größte Kunstprojekt Oberschwabens, das der Bildhauer gerade verwirklicht hat. Seine schmalen, abstrakten Figuren sind zum Teil in freier Natur, zum Teil auf Marktplätzen oder vor Gebäuden platziert. Als Ergänzung, Weiterschreibung oder auch Antithese zu Landschaft oder barocken Kirchen. Christian Gampert hat sich das angesehen und Robert Schad bei der offiziellen Eröffnung des Projekts getroffen. Gestern auf dem Bussen bei Riedlingen.
Robert Schad schreibt Linien in die Landschaft. Dass diese Linien zu schweben scheinen, sich verästeln und halb abstrakte Figuren bilden, das täuscht uns auf den ersten Blick darüber hinweg, dass sie aus massivem Vierkantstahl und natürlich fest im Boden verankert sind. Ein schweres, rostiges Material, das aber in einzelnen langen Segmenten, Armen, Gliedmaßen so intelligent verschweißt ist, dass es Leichtigkeit und sogar etwas Tänzerisches vermittelt. Die Linie, sagt Robert Schad, sei sein Lebensthema und nicht nur seins. Die Linie sei eine Philosophie.
Die Linie ist ja eigentlich das erste Gestaltungsmittel des Menschen. Also bevor wir plastisch arbeiten, fangen wir an zu kritzeln und nehmen einen Stift in die Hand und äußern unsere Emotionen über den Stift auf Papier. Und das ist etwas, was jedem Menschen eigen ist und jeder entwickelt seine eigene Linie als Lebenslinie. Im Raum als Form seines Lebens zwischen Geburt und Tod. Und wir haben ja zwischen Geburt und Tod einen Haufen Leben.
Es gibt also Linien, die eher nervös und filigran sind und in die Höhe wollen. Es gibt aber auch starke und kompakte Linien, die sich ineinander verknäulen und gedrungene Körper bilden. Knocks zum Beispiel auf dem Kirchplatz von Beuron scheint zu liegen und hat eine kreisförmig geschlossene Gestalt. Wigon dagegen, das an einem Hang über Ravensburg steht, erhebt sich als abstraktes Luftwesen mit teils hoch aufragenden, teils abgeknickten Gliedmaßen. Die eine Skulptur hat einen Fokus, den Platz vor der Kirche. Die andere vermittelt Freiheit und lädt uns ein in die Weite der Landschaft. Robert Schad gibt seinen Werken Namen, weil sie für ihn wie Lebewesen sind und eine Psyche haben. Umso schmerzlicher, wenn so ein Lebewesen verschwindet. In der Nacht zum 1. Mai wurde eine Skulptur, die in der Nähe eines Bauernhofs stand, offenbar von Dieben mit einem Tieflader abtransportiert. Später fand man das Werk an einem Abhang. Abstrakte Kunst mitten auf der Wiese, das ist für manche offenbar ein Ärgernis, für andere eine Anregung, Landschaft anders wahrzunehmen. Robert Schad möchte niemanden belehren. Er möchte mit dem Industriematerial Stahl, aus dem etwa der Eiffelturm erbaut ist, etwas erzählen, das mit der Natur und also mit den Menschen zu tun hat.
Das ist mir sehr wichtig. Also nicht eine Skulptur zu schaffen, die man landläufig als schönes Objekt sieht, wo man rumgeht und sagt, gut gelungene Skulptur, sondern eine Skulptur als Wesen, was die Landschaft nicht kommentiert und was die Landschaft nicht nur als Szene benutzt, sondern eine Linie, die sich aktiv einbringt und sich mit der Landschaft und mit dem Umfeld so verzahnt, dass daraus eine Einheit entsteht.
Bei dem Mammutprojekt, das nun auf dem Berg Bussen bei Riedlingen feierlich eröffnet wurde, gelingt das weithin sehr gut. Natürlich muss man nicht alles mögen. Aber Robert Schad bespielt die unterschiedlichsten Orte. Eine Lichtung, einen Dorfplatz, die Klosteranlage in Ochsenhausen, einen Brunnen in Ravensburg, das Ufer des Bodensees bei Kressbronn, ein Schloss in Mochental, den alten keltischen Siedlungsplatz der Heuneburg. Schad glaubt nicht, für jeden Ort die letztgültige Antwort zu haben. Und manchmal fand er ein Verwaltungsgebäude einfach so hässlich, dass er etwas dagegen setzen wollte. Er konkurriert auch mit den ausladenden Kränen einer Firma in Ehingen. Meist aber sucht er den Dialog mit der Landschaft. Er setzt Giacomettihaft hoch aufragende schmale Stahlstämme in einen Pinienwald. Und stählerne kleine Wesen bei einem einsamen Bauernhof sind ihm ebenso lieb wie seine verknoteten Gestalten, die Wesenszüge des barocken Klosters Schussenried aufnehmen. Robert Schad ist selber ein freundlich barocker Mensch mit großer Energie, der mit schwäbischer Intellektualität von seiner Arbeit erzählt. Seine Einladung, die gerade jetzt im Mai aufblühende Kulturlandschaft Oberschwabens neu zu entdecken, sollte man annehmen. Bei einer schmalen Stahlskulptur mitten auf einem leeren Hügel findet man vielleicht die Andacht, die uns im Alltag fehlt.
40 Orte, 60 Skulpturen. Christian Gampert hat sich in Oberschwaben auf die Spuren des Künstlers Robert Schad gemacht. Kaum ein Begriff wird derzeit so oft bemüht und beschworen wie der der Partizipation. Ob in Politik oder Theater, überall geht es darum, sich einzubringen, mitzumischen, teilhaben zu lassen. Seit Jahren schon laden Kollektive wie Rimini-Protokoll Experten des Alltags auf die Bühne und auch an Stadt- und Staatstheatern boomt die Arbeit mit Laien. Bürgerbühnen, auf denen Bürger ihre Themen verhandeln und damit die Häuser für neue Menschen öffnen. Vor 10 Jahren wurde die erste Bürgerbühne am Dresdner Staatsschauspiel gegründet und in den letzten Tagen haben sich dort Gäste aus 10 Ländern zum 4. Europäischen Bürgerbühnenfestival zusammengefunden. Susanne Burkhardt war dabei.
Before we start, let me just ask you, are you real, right?
Seid ihr real?
Ja. Yeah.
Das fragen die 3 Schauspieler des dänischen Kollektivs Fix und Foxy, das Paar Alejandro und Agnes. 2 junge Leute, die sich bereit erklärt haben, Protagonisten zu sein in einem Stück, das sie nicht kennen. Ohne zu wissen, was sie erwartet. Unter der Anleitung der 3 Profis spielen die beiden jetzt nicht nur sich selbst, sondern Nora und Torwart in Ibsens Drama Nora oder in Puppenheim. Sie beantworten intime Fragen zu ihrer Beziehung und sprechen Texte, die ihnen vorgesagt werden. Nora hat für ihren Mann gelogen, das droht aufzufliegen. Wird seine Liebe zu ihr stark genug sein?
In the next scene, Nora is visited by an old friend.
30 Menschen verfolgen zusammengepfercht in der kleinen Wohnung des Paares die dramatische Entwicklung. Am Ende muss Alejandro der Figur Nora schlimme Sachen sagen. Als Nora ihn verlassen soll, bricht ihre Darstellerin Agnes in echte Tränen aus.
This might be the end of her relationship.
Sie kann nicht mehr trennen zwischen Rolle und der eigenen Beziehung. Auch Zuschauer weinen. Ein zutiefst verstörender Moment, der die einen berührt, die anderen empört. Darf man Laien so einer Situation ungeschützt aussetzen? Sagt Alejandro nach der Performance.
Es war grenzwertig. Aber ich glaube, darum geht es ja auch in diesem Stück. Diese Unterscheidung zwischen uns selbst und der Rolle, die wir spielen. Es ist sehr schwer, etwas zu einer Person zu sagen, als wäre man jemand anderes. Das ist Teil der Verwirrung.
Und ein zentraler Punkt beim professionellen Arbeiten mit Laien: die Verantwortung für die Mitwirkenden und ihre Geschichten. Wurde anfangs vor allem autobiografisch und gern mit Chören erzählt, haben sich die Bürgerbühnen ästhetisch enorm weiterentwickelt. Oft sind sie von den anderen Produktionen an Stadttheatern oder der freien Szene kaum noch zu unterscheiden. Die eingeladenen Arbeiten dieses Festivals, Geschichten von Obdachlosen, Fußballfans oder dem Stigma des Andersseins machen das sehr deutlich. In der ungarischen Produktion Long Live Regina erzählt eine Gruppe von Roma-Frauen vom täglichen Rassismus, dem sie ausgesetzt sind. Etwa wie sie als Schwangere in Krankenhäusern erniedrigt werden. Sie wechseln dabei die Rollen. Eine Produktion im Grenzbereich von sozialer Arbeit und Kunst. Nur, woher kommt die große Sehnsucht nach Realität? Ein Grund dafür sei die enorme Polarisierung unserer Welt, das fehlende Vertrauen in Politik, Religion und die Medien, vermutet der irische Theaterleiter Simon Sharkey.
People want authentic conversations and stories.
In dieser Situation brauchen wir Räume für den authentischen und ehrlichen Austausch. Menschen suchen Geschichten, die sie miteinander teilen können. Das traditionelle Theater mit dem Blick eines Autors kommt hier an Grenzen. Menschen suchen die kollektive Erfahrung und individuelle Lebensgeschichte.
Doch während in Belgien partizipative Formate längst regulärer Bestandteil der Kulturszene sind und staatlich gefördert werden, finden sie in Ungarn und Polen vor allem im Off-Bereich statt.
Und die Themen dort sind dementsprechend auch politischer, haben mehr revolutionäres Potenzial, sind in der Ästhetik oft einfacher, sind oft gesellschaftlicher gedacht, während zum Beispiel in Belgien die ästhetische Vielfalt oder auch in Frankreich mehr Fokus hat.
Erklärt Festivalleiterin Miriam Tscholl. Seit 10 Jahren leitet sie die Dresdner Bürgerbühne am Staatsschauspiel. Auch hier haben sich die Themen in dieser Zeit verändert.
Man muss sagen, durch den Konflikt, den die Stadt auch seit 2015 hat, wo eben die Frage der Migration und eben Pegida aufeinander stößt und so viel Wut und so viel Spaltung in unserer Stadt ist, haben sich die Themen politisiert in der Bürgerbühne.
Eine Entwicklung, die Regisseure aber auch in einen Zwiespalt bringt, politisch sein zu wollen und dabei gleichzeitig künstlerisch autonom zu bleiben. Dazu kommen ethische Fragen, wie sie Melanie Hinz von der Fachhochschule Dortmund in einer der vielen Diskussionsrunden des Festivals aufwirft. Wie vermeide ich zum Beispiel die Wiederholung von Diskriminierung auf der Bühne?
Es gibt auch einen Innovationsdruck, zu sagen, jetzt müssen auch marginalisierte Gruppen eine Stimme haben und auf eine Bühne gehen. Und tun wir dem aber immer einen Gefallen?
Das fragt man sich beim Bürgerbühnenfestival in Dresden. Susanne Burkhardt war bei der 10. Ausgabe dabei. Und jetzt noch die Kulturmeldungen von heute mit Michael Köhler.
Die deutsche Literatur-Nobelpreisträgerin Hertha Müller stammt aus Rumänien und zeigt sich im Interview mit der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung besorgt über aktuelle Entwicklungen in osteuropäischen Ländern. Dort drehten sich die Dinge zurück, sagte sie. Zitat: Man kriegt Angst. Die Europäische Union habe offenbar keine wirksamen Mittel dagegen. Denen, die dort regieren, so Hertha Müller weiter, ist es ziemlich egal, ob die EU besorgt ist. Mit Blick auf Rumänien sagte die Schriftstellerin, die Regierung führe Regelungen wie die Lockerung des Korruptionsrechts eher still und leise ein. Und anders als über Ungarn und Polen wird über Rumänien leider viel zu wenig berichtet, kritisierte sie. Die Regierung verlasse sich darauf, dass die Menschen irgendwann nicht mehr genug Kraft haben, um ständig auf die Straße zu gehen. Die in Berlin lebende österreichische Autorin Eva Menasse, sie hat heute den renommierten Ludwig-Börne-Preis überreicht bekommen. Die Laudatio auf die Preisträgerin in der Frankfurter Paulskirche hielt der Chef des Rowohlt-Verlags, der Schriftsteller Florian Illis. Beim Literaturfestival Berlin im vergangenen Herbst, da sagte die Schriftstellerin und öffentliche Intellektuelle:
Was man für richtig hält, was man in Ruhe begründen kann, muss man sagen. Egal wer applaudiert, wer protestiert, egal ob es einen Shitstorm gibt. Sagen soll man es nicht schreien, schreiben soll man es nicht twittern.
So mit einfachen Worten die engagierte Schriftstellerin. Die 1970 geborene Eva Menasse ist durch Romane, etwa Vienna oder Quasikristalle und Essays bekannt geworden. Sie ist die Schwester von Robert Menasse, der vor 2 Jahren den Deutschen Buchpreis erhielt. Zu den bisherigen Preisträgern des Ludwig-Börne-Preises, da zählen unter anderem Marcel Reich-Ranicki, Peter Sloterdijk, Hans-Magnus Enzensberger, Joachim Gauck oder auch der frühere Herausgeber und Feuilletonchef der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, Frank Schirmacher.
Die Beiträge dieser Ausgabe von Kultur heute können Sie nachhören auf dlf.de oder in unserer App DLF Audiothek. Und wer wie wen gewählt hat im großen Europa und im kleinen Bremen, darum geht es gleich in der Wahlsondersendung hier im Deutschlandfunk. Und deshalb verabschieden wir uns etwas früher als gewohnt. Am Mikrofon war Mascha Drost.